Eine 14-Jährige wird ermordet in einem kleinen Ort bei Bonn mit mehreren Messerstichen. Es gibt hunderte Verdächtige. Das Ganze war im August 2007. Schnell verdächtigt die Polizei auch den damals 15-jährigen Simon. Sie führt ihn in Handschellen ab, obwohl kurz darauf schon klar ist, dass er unschuldig ist, reißt ihm der Fall den Boden unter den Füßen weg. Bei GJH erzählt er, wie seine vermeintlich gute Idee, mit möglichst viel Rebellion mehr Aufmerksamkeit von seinen Eltern zu bekommen, ihn überhaupt in diese Situation gebracht hat, wie er sich da selbst rausgekämpft hat und warum er heute Jugendlichen dabei hilft, dass sie seine Fehler nicht machen müssen. Der Fall ist uns beim Hören unter die Haut gegangen. Wenn ihr da also noch was offen habt oder Hilfe und Anlaufstellen sucht, dann findet ihr die bei uns in den Shownotes. Da verlinken wir euch auch die Twitch-Folge zum Nachgucken mit Simon Butter. Und da findet ihr auch einen Link zum Fernsehbeitrag über den Fall Hanna.
Und das Haus war abgesperrt mit Polizeiabsperrband. Innen drin im Haus wuselte es nur, alle am Weinen, sich in den Armen am Liegen. Dieser Mensch, in dem ich mich verliebt hatte, war jetzt, ja, tot. Ich war 15, sie war 14.
Das ist eines der schlimmsten Gefühle, wenn man nichts getan hat und keiner glaubt dir. Oder wenn du etwas weißt und als die Person die Lüge dargestellt wird.
Ja, wir sagen jetzt immer Jugendliche, aber basically Kids, die damit irgendwie leben müssen, dass einer von ihnen durch ein Sexualdelikt umgebracht wurde, der einfach nicht mehr in die Schule kommt, der einfach nicht mehr da ist.
Also ich biete jedem eigentlich eine schnelle Hilfestellung auf jeden Fall an, weil ich glaube, das ist auch ein sehr entscheidender Faktor. Jetzt sind wir in einer akuten Krise und jetzt muss es aber noch einen Anmeldeprozess geben von über 3 Stationen und 3 Monate und wo ist der junge Mensch dann? Mhm. Ja, und genau diese Brücke versuche ich irgendwie zu schlagen, dass man schnell helfen kann.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR 3.
Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben, und herzlich willkommen bei der Gangster, der Junkie und die Herrin. Nina Burkhardt, einen wunderschönen.
Die meisten kennen mich, aber für die, die es noch nicht wissen, ich bin seit über 10 Jahren hauptberuflich Domina und ja, nehme euch hier gerne mit in meine Ecken des Milieus, erzähl aus dem Nähkästchen und tausche mich mit den Jungs hier aus.
Gehen wir direkt weiter zum Gangster, zum Maximilian Pollux.
Meines Zeichens heute sehr gut gekleidet. Allerdings. Und aber nur Oberkörper, das ist wieder dasselbe Ding. Ihr könnt euch vorstellen, dieser Mann trägt keine Hosen. Und ja, ansonsten, hey, hi.
Hi, danke für die ausführliche Vorstellung. Ich bin Roman Lemke, ich bin euer Lieblings-Ex-Junkie auf Twitch, auf YouTube, im Podcast-Universum. 21 Jahre lang gefährliche Konsummuster, 16 Jahre Kokain, ganz lange Alkohol und das habe ich erst in der Therapie gecheckt. 2019 bin ich denn in die eben selbige gegangen, seit 3 Staffeln beziehungsweise jetzt der 4. Staffel im GJH-Podcast und es ist mir eine ganz besondere Ehre und ein Privileg, Aufklärungsarbeit leisten zu dürfen als Erfahrungsexperte.
Okay, wir haben ja gestartet mit dem Wunsch irgendwie, dass aus den verschiedenen Milieus berichtet wird, dass nicht mehr nur über uns geredet wird, sondern dass wir selbst zu Wort kommen. Dann kam die Idee irgendwie, wir holen Leute dazu, dass auch die ihre Geschichten erzählen können irgendwie. Und dann aber haben wir gemerkt, dass wir eine ganz besondere Zuhörerschaft haben, nämlich Leute, die auch sehr viel zu erzählen haben und die selbst sehr viel hinter sich haben, die uns unglaublich guten Input oft per Mail schicken. Und manchmal haben wir uns einfach geärgert, dass der Input kam, wenn der Gast schon wieder weg war oder die Folge schon vorbei. Und irgendwie ist das hier die Lösung dieses Problems, denn wir können jetzt nicht nur über euch reden, sondern auch mit euch. Also ganz im Sinne dieses Formats.
Ja, wir sind nicht allein. Wir haben einen Gast mit dabei. Simon Butter ist Jugendcoach und kommt gerade ins Bild geslidet. Hi Simon.
Hallo zusammen.
Macht ganz, ganz wichtige Arbeit in der Prävention mit Jugendlichen, ist Teil des Stigma e.V.s. Wir sind auch teilweise gemeinsam auf Präventionsveranstaltungen. Und ja, ich kann dich gar nicht so gut vorstellen, wie du es selber könntest.
Ja, hallo zusammen. Schön, dass ich hier sein darf. Ich bin Simon Butter, ich bin 32 Jahre alt. Ich lebe in Königswinter bei Bonn. Du hast schon gesagt, ich bin heute Jugendcoach. In der Kindheit, Jugend war ich aber irgendwas zwischen Gangster und Junkie. Und ja, dachte vor allen Dingen, das ist ja euer Thema, dass es in der Kindheit eine gute Idee ist, rebellisch zu sein und genau das Gegenteil zu machen, was die Mutter richtig und gut findet. findet.
Oh, das ist natürlich übel.
Ja, ich dachte, dass es gut wäre, dass ich durch mein rebellisches Verhalten mehr Aufmerksamkeit, mehr Liebe bekomme von meinen Eltern aus.
Ich finde das hochinteressant, denn hast du, Simon, das damals schon bewusst gemacht? Oder weißt du das jetzt als Erwachsener, dass du das aus den und den Gründen getan hast, sich so rebellisch zu verhalten?
Ich verstehe heute nach der Reflexion, wieso das alles irgendwie seinen Lauf genommen hat. Damals ist das einfach geschehen, weil ich mit den normalen Dingen ja nicht dieses wohlige Gefühl bekommen habe. Ich habe mich fremd gefühlt und wollte das ja über diese Art und Weise irgendwie rauskitzeln.
Ja, lieber negative Aufmerksamkeit als keine.
Ja, genau. Problem an der Sache ist, dass ich das dann nicht nur zu Hause gemacht habe, sondern dann überall. Als ich mit 15 verdächtigt worden bin, meine Liebe vergewaltigt und umgebracht zu haben, wusste ich aber...
Warte, was ein Brett hast du daraus?
Ich würde sagen, wir gehen nochmal zurück und wir sammeln uns alle nochmal, ziehen hier unsere Krawatten nochmal ein bisschen fester. Also, das Thema, das du uns mitgebracht hast, ist tatsächlich, ich dachte, es ist eine gute Idee, gegen mein Elternhaus zu rebellieren oder gegen die Vorschriften, die dort herrschen.
Genau, vor allen Dingen die Vorschriften der Mutter. Also meinem Vater war gefühlt alles egal, aber die Mutter hatte da so ganz klare Vorstellungen, wo ich reinpassen sollte.
Und wie sahen die Vorstellungen aus?
Man muss immer ordentlich sein, in der Schule musst du gut mitmachen, Hausaufgaben an erster Stelle, die Nachbarn müssen das Beste von dir sehen und denken und benimm dich. Also ihr seht, das Lächeln kann ich noch.
Weil da interessiert mich gleich so ein bisschen, bist du eher städtisch oder ländlich aufgewachsen?
Das ist schon ländlich, wir haben jetzt nicht weit in die Stadt nach Bonn, es ist nicht gerade Berlin oder München, aber es ist auch schon eine beachtliche Stadt und jetzt gerade bin ich auch wirklich tatsächlich im Kuhdorf am Leben.
Okay, weil da ist ja so ein bisschen dieses, was der Nachbar über dich denkt. Also kommt mir immer so vor, als würde das ein bisschen höher gehalten, als jetzt, wenn du super aus der Stadt kommst und den Nachbarn vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hast.
Ja, genau.
Deine Mom hat gesagt, hey, Zimmer aufräumen und so, ist alles ganz wichtig, was es nach außen hin sauber aussieht und so. Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Kannst du uns da mal kurz mit reinnehmen in die Situation?
Ich sag mal, wenn ich von der Schule gekommen bin, sofort, wie war es in der Schule, jetzt setze ich an den Essenstisch, jetzt wird gegessen. Hat das Essen geschmeckt? Ja, muss man immer schön bestätigen. Und nach dem Essen sofort hoch ins Zimmer, an die Hausaufgaben ran, Lernen am besten noch hinten dran gestellt. Und ja, als Junge, ich wollte raus, ich wollte Fußball spielen, ich wollte an den Bach und Staudämme bauen und nicht noch Hausaufgaben und Lernen erstmal dran schieben, ne? Wo ich ja schon den ganzen Tag in der Schule war. Und immer so diese Sachen mussten voran gemacht werden und vorher durfte ich gefühlt nichts machen. Ne?
Warst du gut? Also in der Schule, ist es dir leicht gefallen? Hast du Leistung bringen können oder war es eher... Oh.
Ich war ein sehr guter Schüler. Ich war auch tatsächlich wissbegierig. Ich hatte immer Bock, irgendwie auch neue Dinge kennenzulernen. Ich war auch im Sport sehr gut. Alles, was damit zu tun hatte, war immer so für mich Leistung und ich muss besser werden. Sport, Mathe waren so meine Topfächer. Mathe habe ich so immer fertig gemacht in diesen Vierecksrechnen, wo man dann so eine Ecke weitergehen konnte im Unterricht.
Moment. Was ist Vierecksrechnen?
Da warst du auf dem Schulhof irgendwo im Eck am...
Crack rauchen.
Ja. nein, Spaß bei selber.
Im Viereck Crack rauchen.
Und ich konnte dann ganz schnell in die andere Ecke rennen.
Nein. Ja, so in jeder Ecke stand einer und der Lehrer hat dann eine Aufgabe gestellt und die muss man schnell im Kopf rechnen. Und wenn du Erster war es, kamst du eine Ecke weiter und der letzte kam halt raus und dann hast du die ganzen Ecken halt immer durchgemacht und ja, stand halt nie einer mehr da. Also da habe ich sie immer alle abziehen können.
Also
ohne Taschenrechner heimlich in der Tasche. Ja, das auf jeden Fall.
Und wann hast du angefangen, Scheiße zu bauen? Beziehungsweise, wenn es so wichtig war, dass das Dorf gut von euch denkt, wie wann hast du angefangen, dass das nicht mehr so gut war?
Ja, ich habe schnell gelernt, dass man das Dorf vielleicht doch noch auf seiner Seite haben sollte. Also ich konnte das Freundliche immer noch nach außen bringen. Aber ich habe halt gerade bei der Mutter im Elternhaus dann angefangen zu rebellieren. Und das fing so mit 7, 8 auf jeden Fall an.
Wie sah das aus? Was war so ein Rebellionsbeispiel von dir, Simon?
Ja, laut geschrien und nein, ich mach den Scheiß nicht, mach ihn doch selber. Ich gehe jetzt sofort raus zu meinen Freunden, Essen schmeckt mir nicht. Also so diese kleinen Dinge, das waren so die ersten Sachen und mein Vater war gefühlt halt nie da. Und wenn er da war, hat ihn das auch nicht interessiert. Also es ging schon alles so bei meiner Mutter auf die Schulter mit der Erziehung und die hat dann halt alles abbekommen.
Was hat dein Dad gemacht?
Mein Vater war damals degradiert worden, im öffentlichen Dienst im Lager zu arbeiten, weil er da ein paar Probleme gemacht hätte vorher. Er hatte dann um 16 Uhr, 16.30 Uhr Feierabend, aber der kam dann irgendwann um 19 Uhr erst nach Hause, hat dann irgendwo seine heimlichen Biers getrunken, weil er dann auch meiner Mutter aus dem Weg gehen wollte. Und ich habe halt als Kind immer nur gewartet und gebettelt, dass er dann irgendwie nach Hause kommt, mir wenigstens gute Nacht sagen kommt. Aber wenn er zu Hause war, war er sofort vom PC und ist da versunken drin, ne?
Okay, würdest du sagen, es gab ein Alkoholproblem?
Ich habe es damals nicht bemerkt. Also mein Vater hatte die Gabe, das gut zu verstecken. Mhm. Ich habe ihn aber irgendwann mal, ich glaube mit 8, in der Garage erwischt, wo er dann heimlich ein Bier am Trinken war. Und habe ihn dann gefragt, was er da macht. Und er hat mir die Bierflasche gereicht und ja, probier doch mal.
Und, mit acht, okay, ja, gut, das ist natürlich ein unangenehmer Turn jetzt.
Ey, vielleicht ganz kurz, was an der Stelle gut passt. Bier trinken mit acht könnte man schon als Scheiße bauen.
Deklarieren.
Na, danke, Herrin.
das funktioniert schon besser als früher.
Jetzt würde ich gerne noch eine Frage aus dem Chat mit reinnehmen.
Der Sebi hat nämlich geschrieben, Sebis Welt, bei ihm wusste immer das ganze Dorf Bescheid, welche Scheiße er oder sie gebaut hat, nur die Mutter nicht. War das bei dir ähnlich?
Nee, das Dorf habe ich lange noch verschont bekommen von den ganzen Sachen. Komme ich später vielleicht zu. Also mein Vater hat mir ganz schnell beigebracht, Lügen, es darf keiner rausbekommen und vor allen Dingen deine Mutter nicht. Und das habe ich auch so umgesetzt und hatte ja auch einen guten Lehrer mit meinem Vater. Und meine Mutter hatte mit 13 das erste Mal wahrgenommen, dass ich Zigaretten rauche und Alkohol trinke. Da war das Ganze aber schon 4 Jahre sowas von etabliert in meinem Alltag.
Und, hast du schon mit 9 angefangen zu rauchen?
Mit 8 das erste Mal probiert, das war so, meine Mama kommt, dass man so, ne, den Lungenzug halt hinbekommt, und mit 9 war es tagtäglich Zigaretten rauchen und auch schon fast täglich Alkohol trinken.
Boah. Ja, und das Lügen ist natürlich auch so ein typischer Alkoholiker-Skill, den ich auch aus meinem Elternhaus kenne, den man dann sehr früh beobachtet und gegebenenfalls auch selber erlernt.
Ja, ich habe ihn von der Picke auf gelernt, genau.
Mhm. High five.
Es ist ja wohl worst case, irgendwie sein Kind mit 8 Bier ausprobieren zu lassen.
Das ist tatsächlich gar nicht so selten. Also vielleicht nicht in diesem Ausmaß, aber es gibt schon recht oft, dass Großväter zum Beispiel sagen, hier kannst du mal nippen. Oft soll es als Abschreckungsmechanismus gelten.
Ja, genau.
Genauso wie beim, hier, dann trink doch mal einen Schluck Kaffee, wenn du unbedingt willst.
Ganz genau. Und erinnere ich mich sogar dran.
Es ist tatsächlich recht oft so. Ja, und krass, manchmal geht es halt auch hart in die Hose, ne? Wenn es halt schmeckt, so wie ein... Ja, obwohl, kannst du ja mal sagen, Simon, hat dir das geschmeckt? Hat dir das erste Bier geschmeckt?
Nein, es hat mir nicht geschmeckt. Also es war irgend so ein billiges Kölsch. Das ist ja hier die Kölschregion bei mir.
Da seht ihr es, ne? Oft schmeckt es den Kids überhaupt nicht. Und das ist natürlich trotzdem eine ganz, ganz doofe Herangehensweise, weil Konsumstörungen anerlerntes Verhalten sind. Und wenn du es schon so früh anfängst zu lernen, dann ist es ein Problem.
Kurz nochmal zu dem Alkoholiker-Papa. Bei mir war es sogar noch extremer. Mein allererstes alkoholisches Getränk war dann ein Radler, also ein Bier mit Limo, was ja deutlich süffiger ist und was ich dann auch deutlich schmackhafter empfunden habe als jetzt so ein herbes, Kölsch ist nicht herb, ne? Aber für ein junges Kind, was keine herben Getränke kennt, ist es halt schon bitter. Und das war dann der Move, den ich erlernt habe. So, es geht auch süffig.
Wir haben jetzt gesagt, so, okay, dieses Abschreckende, aber glaubt ihr, dass es auch ein bisschen so sein kann, dieses nicht alleine, also es ist ja total schräg, der Gedanke, aber so dieses, dann trinke ich schon nicht mal mehr alleine, so, weißt du, so dieses, dann haben wir gemeinsam vielleicht sogar ein Geheimnis oder so, und wenn es nur dieser eine Moment ist.
Richtig gut, oh, ja.
Das ist schon perfide. Das ist schon perfide, ne?
Also das könnte ich genau bestätigen, ne?
Ich würde gerne noch kurz den Kommentar von Blume reinholen. Blume hat geschrieben, ich finde es krass, dass Eltern einem so oft zeigen, dass sie lügen und das auch noch unterstützen und gutheißen, solange es in der Familie bleibt und keiner außerhalb der Familie was mitbekommt. Mhm. Und Blumikorn schrieb, in meiner Familie war es ganz normal, dass ich als Kind einen Becher Eierlikör bekommen habe.
Oh ja.
Oh ja, sagst du, da hätte ich mich schon bekotzt?
Nee, ich habe tatsächlich, das habe ich heute in einem Fall, in dem ich recherchiere, da war das die Oma, die immer tatsächlich sogar schon dem Baby Eierlikör gegeben hat zum Schlafen. Was natürlich keine gute, also es ist nicht gut, ja.
Stimmt. Ich weiß nicht, ob die das scherzhaft gesagt haben oder so, aber in meiner Familie wurde oft gesagt, wenn Babys quengeln, dann gib einfach so einen Tropfen Whisky mit in die Milch.
Ja.
Und dann sind die schon ruhig so.
Hier die Frage würde ich ganz gerne noch mit reinnehmen, weil es ganz gut passt. Hat einer von euch auch hartes Zeug probiert? Also in dem Alter meine ich jetzt. Du hast super früh angefangen zu rauchen und dann auch Alkohol zu trinken. Gab es dann auch schon andere Substanzen, an die du rangekommen bist, Simon?
Also ich habe mit 11 das erste Mal am Joint gezogen. Mit 12 habe ich damit auch angefangen. Ja, und mit 13 Ritalin und Pep gezogen. Also das war auch relativ früh.
Aber Ritalin hast du dir so besorgt oder hattest du eine ADHS-Diagnose und hast es bekommen?
Ich habe die nicht selber gehabt, aber einen Kumpel im Freundeskreis und er hat die dann immer gegeben. Die haben mich schön klein gemacht und dann durch die Nase.
Eieiei, also wirklich früh hartes Zeug. Ich finde, Alkohol ist schon eine sehr potente Droge. Ich glaube, es ging eher so um Schnäpse oder sowas.
Genau, ich war mir auch nicht sicher. Ich dachte auch, dass, weil es ein Bier war, ob vielleicht gemeint wurde mit hochprozentigeren.
Weißt du, was ich früher mal gemacht habe? Mein Opa hatte so einen alten Holztisch und da habe ich immer unten drunter gesessen, habe also immer die Füße von der Familie quasi gesehen. Und irgendwann waren die immer alle stralle und dann habe ich immer so nach oben gegriffen und geguckt, dass ich so die Reste nippe. Und ja, also ich habe keine Ahnung, was die getrunken haben. Da war sicherlich auch Hartstoff bei. Manchmal hat es geschmeckt, manchmal hat es nicht geschmeckt.
Es war interessant, als du deinen Dad beschrieben hast mit den wenigen Worten und Sätzen. Denn das, was du eigentlich beschreibst, hat er ja gelebt. Also er hatte ein Problem schon auf der Arbeit, das dazu geführt wurde, dass er degradiert wurde. Dann hat er ein massives Drogenproblem. Dann ist er zu Hause, versteckt sich in der... Weißt du, worauf ich hinaus will? Dass du ja eigentlich in dem Versuch, anders zu sein, eigentlich ihn wiederholt hast.
Du liegst absolut richtig. Ich habe auch quasi mich dann irgendwann danach gerichtet, ne, was er für ein Verhalten hat. Und ich wollte ihm das bestätigen, dass ich das auch kann und da darunter einfach zugehörig bin bei ihm. Ne, und das, was Nina gerade gesagt hat, ne, ich war dann irgendwann ja wie so ein Kumpel von ihm. Ja. Ne, und ich war Teil des Ganzen. Ne, und das kam halt sehr schnell. Also meine Eltern haben sich getrennt mit 9 und mein Vater ist ausgezogen und er hat sich wirklich nie Zeit genommen für mich. Ich kenne nicht diese Aufmerksamkeit, diese Liebe und ich habe Interesse an dir, mein Kind. Und auf einmal hatte er es aber dann. Ja, und ich kam mit einer simplen Frage um die Ecke und meinte, ja, ich bin auf dem Geburtstag und der Kumpel hatte halt ältere Brüder, da konnten wir schon mal Mixery abzweigen und ich wollte jetzt selber dahin und wollte was in der Hand haben. Ich wollte auch dabei sein, ich wollte cool sein. Und dann bin ich zu meinem Vater gegangen, habe ihn gefragt, ja, wie sieht's aus? Kannst du mir ein paar Bier besorgen, damit ich das mit zum Geburtstag nehmen kann? Und seine Reaktion weiß ich bis heute, ja klar, mein Sohn, was willst du denn haben? Und habe ihm dann gesagt, ja, das möchte ich haben, weil das kannte ich schon, ne, und das auch noch. Und dann bin ich mit 2 Sixpack mit 9 Jahren zu dem Geburtstag gekommen und hat dann sofort das Gefühl bekommen, was? Wo hast du das denn her? Wie hast du das denn bekommen? Cool, krass, ne? Und hatte dann nicht nur von meinem Vater die Bestätigung, sondern halt auch von den Kumpels direkt, ne? Und von dem Tag an wurde das normal. Also, ne, Papa-Wochenende von Freitag bis Sonntag, alle 2 Wochen, okay, freitags eindecken, Alkohol kaufen und bis Sonntag durchsaufen. Und ich war in der Zeit sein Kumpel, sein Psychologe, sein Zuhörer und ich war einfach bei ihm. Er hat mich in den Arm genommen, er hat mit mir gelacht, er hat mit mir Dinge unternommen und das wollte ich mein Leben lang haben.
Ich meine, du machst heute selber Jugendarbeit und es ist unfassbar, wie oft wir diese Wiederholung sehen. Und auf den ersten Blick denkst du dann, weil der Vater zum Beispiel ja schon geschieden ist und man kriegt's gar nicht mit oder so, man hat den nicht im Bild. Und es ist so einfach, die Lösung. Ich muss da immer wieder dran denken, dass die Eltern halt einfach keine Ausbildung haben in dem, was sie tun. Und oft auch gar nicht so dieses sich auf eine freundschaftliche Ebene mit seinem 10-jährigen Sohn stellen, der auch ein Rebell ist. So, ey, das ist halt... Ne, da langst du ja auch von außen so auf den Kopf, aber ich glaube, er wusste es selber in dem Moment wahrscheinlich nicht besser so.
Genau, das Gefühl für ihn war einfach viel schöner, jetzt seinen Sohn als Kumpel bei sich zu haben, als die Einsamkeit, die man als Alkoholiker wahrscheinlich permanent empfindet sonst.
Ich bin durch eine anonyme Samenspende entstanden und das habe ich erfahren, als ich 14 war. Also mein Vater ist gar nicht mein leiblicher Vater und für mich in meiner Geschichte konnte ich das so reflektieren, dass nach der Trennung er auch meiner Mutter so die Schuld dran gegeben hat, ne? Weil das war ihr Antrieb, Kinder zu kriegen. Mein Vater konnte keine bekommen, hat sich darauf eingelassen, bevor die nächste Frau ihn wieder verlässt. Ne? Und wir sind dann, also meine Schwester und ich, gezeugt worden und er kam, glaube ich, nie mit der Situation zurecht, dass es nicht seine leiblichen Kinder war. Und dann hat die Frau auch noch verlassen und wir waren das Ein und Alles von unserer Mutter und wahrscheinlich wollte er sogar darüber was auswischen. Ne? Mhm. Also das ist so meine Theorie, so ein bisschen, aber weiß ich natürlich auch
du
nicht.
Hol uns gerne mal ab, wie dieses Auswischen ausgeartet ist, weil es ist ja nicht beim hier trink mal mit mir so einem Mann geblieben. Das ist ja viel, viel intensiver noch geworden.
Ja, ich habe halt gemerkt, dass ich von meinem Vater auch immer nur die Bestätigung bekomme, es ist alles in Ordnung, wenn du Scheiße baust. Also ich habe in der Grundschule angefangen, die ersten Brände zu machen, habe die Kaffeekassen geklaut, habe die Mitschüler beklaut, war beim Direktor und meine Mutter halt immer voller Panik. Mein Vater, ach ja, ist alles cool, oh, war ja lustig, warum hast du nicht das noch so gemacht? Und deswegen habe ich das immer weiter gemacht, um meine Mutter immer weiter wegzudrängen, dass die vielleicht sogar irgendwann aufgibt, dass ich zu meinem Vater kann. Und es war halt ganz schnell so ein Freilauf, ne? Das waren dann die Wochenende bei meinem Vater, war Exzess auf Alkohol, nur Scheiße gebaut. Und ich wollte das dann aber auch schnell in meinen Alltag bei meiner Mutter integrieren, ne? Und habe dann halt da auch schnell angefangen, mich nicht mehr als Schüler zu sehen, sondern habe die älteren Leute, fand ich interessant, war dann auch der coole Held, der mit 10 Jahren dahin kam und mit denen Wodka auf Ex, ne, mal angesetzt hatte und stehen blieb. Und da habe ich auch wieder die Bestätigung bekommen. Und ja, das war dann ganz schnell das Leben, was ich halt haben wollte.
Aber es ist ja auch, na klar, wenn du überlegst, dass die Alternative, hey, du musst fleißig lernen, gut in der Schule sein, am besten früh ins Bett gehen, weißt du, alles richtig machen. Das andere ist natürlich, da hat ja deine Mom gar nichts dagegen zu setzen gehabt. So. Also das, was sie anbieten konnte, war ja...
Ja, also die hat halt panisch reagiert und hat dann Jugendhelfer, Schule, Psychologen, alles draufgeworfen. Ne? Fremde Menschen, die auf mich zukamen, die ich natürlich auch nur noch rebellisch weggedrängt habe. Eine Mutter-Kind-Kur hat sie versucht, wo ich kurz bevor ich 10 war, wo ich aber auch schon das alles nur genutzt habe, um schon zu klauen, um da auch wieder der Held zu sein, mit den anderen älteren Jugendlichen zu saufen, zu rauchen. Und ja, hab das halt alles sofort umgedreht und für mich genutzt. Ne?
Darf ich fragen, wie deine Schwester gelaufen ist zu der Zeit?
Meine Schwester war Vorzeigekind. Okay. Die lief gut, also die hatte für sich halt auch ihre Herausforderungen, aber die hat sie nicht nach außen gezeigt. Also die war leistungsorientiert im Sport, in der Schule und hat das auch immer so durchgezogen.
Ja, ist interessant. Ja, das macht es aber für dich natürlich nicht leichter. Dadurch hast du dann auch noch dieses Beispiel, wie es ja sein könnte, wenn du dir nur Mühe geben würdest.
Ja, von außen, genau. Ja.
Ich kann mir voll gut vorstellen, dass deine Mom im Gegensatz zu deinem Dad das gar nicht so cool fand. Wie hat die denn reagiert?
Also sie hat ja erstmal halt nur das rebellische Verhalten mitbekommen. Also in der Schule gibt's Probleme, die ersten Anrufe kommen, vielleicht auch sogar von der Polizei schon, aber ich war halt noch in dem Alter, wo man ja nicht bestraft wird, aber man kommt's mit. Aber dieses ganze Thema Rauchen, Alkohol war wirklich erst mit 13 bei ihr angekommen und da war das dann auch sofort, oh mein Gott, was ist denn da los? Und ich habe das einfach ins Lächerliche gezogen, weil für mich war das Routine seit 4 Jahren und ich weiß noch, da hat sie dann, weil mit 13 war ich auch mitten am Kiffen, da hatte ich noch so ein Röhrchen mit so ein bisschen grünen Reste und dann hat sie das einschicken lassen, um zu prüfen, was das ist. Und dann habe ich sie ausgelacht. Ja, hätte ich ihr auch sagen können, ist halt Gras. Ich kiffe halt, oh, macht ja Spaß. Und du Fotze, du Hure, verpiss dich jetzt, ich gehe jetzt noch raus. Ne? Entschuldigung.
Naja, aber es war ja nun mal so. Und es ist schon ziemlich harte Sprache, die du deiner Mutter da entgegengebracht hast.
Oh, ja, die Mama sehen.
Wie ist denn dein Verhältnis heute zu ihr?
Ja, also ich habe das halt auf die Spitze erstmal getrieben, ne? Also habe ihr ganz viele Narben da auch zugeführt. Die Liebe fehlt halt heute immer noch zwischen uns irgendwo, ne? Also sie tut es. Ich kann es von meiner Seite aber nicht so wiedergeben. Ich kenne von meiner Mutter halt nicht dieses "Ich liebe dich". Ich musste ihre Hand nehmen, dass sie mir über den Rücken krault. Und jetzt heute versucht sie diese Liebe so ein bisschen wiederzuholen. Versucht mich dann krampfhaft zu umarmen. Versucht krampfhaft mit mir Kontakt und Zeit aufzubauen. Und ich brauche da ganz viel Zeit für mich und brauche die Ruhe, ich brauche die Stärke und die Energie, um dieser Situation mich auszusetzen. Und das mache ich ganz bewusst. Nein. Nein, sie guckt nicht zu. Aber ich rede auch offen mit ihr. Ne? Sie weiß auch meine Einstellung, sie weiß meine Haltung und ich habe aber ein Vertrauensverhältnis zu ihr und ich bin sofort da, wenn sie meine Hilfe braucht. Andersrum kann ich auch auf sie zählen. Also auf der sachlichen Ebene haben wir eine Bindung, aber die emotionale Bindung, die ist halt nach wie vor auf der Strecke.
Die letzten Tage wird komischerweise ist mir was bewusst geworden, so, weil ich habe ja auch so ein bisschen ein komplexes Verhältnis immer, ne, mit meiner Mom, die ich über alles liebe, auf der einen Seite, auf der anderen Seite können wir nicht richtig in einem Raum sein, so. Und mir ist was aufgefallen, ich gebe es jetzt einfach mit, vielleicht hilft es dir gar nichts, vielleicht hat es gar nichts damit zu tun, vielleicht kann irgendwer was brauchen. Bei mir, ich habe gemerkt, dass einige dieser Abwehrmechanismen, die mein Körper zeigt, die ich spüre, tatsächlich mit Scham zu tun haben. Und das ist für mich so super weird, weil ich eigentlich das gar nicht so auf dem Schirm hatte. Aber tatsächlich sind einige Dinge, die ich gesagt, getan habe, halt, die gehen mir auch noch nah, dass ich mich innen drin an so einem komischen Teil, den ich gedacht habe, den ich schon lange bearbeitet habe, trotzdem immer noch schäme. Und sie kann gar nichts eigentlich daran ändern. Nur ich kann das ändern. So, weißt du, was ich meine? Weil die Sachen, die du gerade zum Beispiel gesagt hast, ne, das ist ja was. In dem Moment haben wir es gesagt, wir haben es gemeint, das ist so, ne, wir waren noch nicht Herr unserer Sinne, so als Teenager auf Drogen, kannst du, das ist nicht wirklich. Aber trotzdem zeckt's, wenn man drüber nachdenkt, auf eine komische Art. Und das ist mir erst diese Woche so bewusst geworden, weiß nicht, vielleicht kann jemand was
tun. Ja, bin ich völlig bei dir. Und auch nochmal dieser Punkt, den du eben gesagt hast, die hatten halt nicht dieses Handwerkszeug, Erzieher, ne, zu sein. Und es hat halt auch nie diese offene Austausch, diese offene, ne, Sprache gegeben. Also ich kann das mittlerweile heute ihr mitgeben, aber was sie daraus macht, da kommt halt auch dann nicht viel zurück, ne? Und es kommt keine Diskussion auf. Ne? Das sind dann einfach Sachen, die man einfach stehen lässt. Ne? Mhm. So war es damals, genauso wo ich erfahren habe, ja, das ist nicht dein Vater, das wurde einmal erzählt, dann mach das mit dir selber aus. Ne? Und das ist halt heute immer noch so. Ne? Und deswegen ist es auch ganz zäh, sage ich mal, in dem Thema. Aber ich habe es in mir drin, also ich will da weiterkommen. Ne? Und zu seiner Zeit mache ich das auch.
Ich weiß, dass viele Leute einfach auch sich manche Dinge nicht vorstellen können. Und wenn ihr euch etwas nicht vorstellen könnt, heißt das noch lange nicht, dass es nicht passiert. Nur weil ihr vielleicht nicht so früh angefangen habt zu trinken oder ihr keinen kennt. Ich habe ja damit auch oft zu tun gehabt, so, ne, dass Leute sich Dinge nicht vorstellen können und deswegen glauben, sie sind so nicht. Ah, oh, das ist natürlich übel.
Genau.
So, jetzt wirst du ein Teenager, jetzt wirst du ein Jugendlicher, jetzt wird aus dem Rumprobieren, wird irgendwann auch ja Gewohnheit. Und aus dem, ich will das gerne mal machen, wird, ohne dass man es merkt, meistens ein Shit, ich kann gar nicht damit aufhören, auf irgendeine Art. So, ich komme gar nicht raus aus meinen Verhaltensmustern, die sind drin, die sind angelernt. Ich habe keine anderen Strategien, um mit Stress, Frust, Wut umzugehen. Was kam jetzt? So, springen wir mal nach 16, 17, 18.
Also in der Zwischenzeit war halt, die Drogen sind, genau, haben sich etabliert, das war Alltag, Routine. Die Straftaten habe ich aber immer weiter nach oben gesetzt. Also ich wollte da auch diese Sucht immer befriedigen, den Adrenalinkick befriedigen. Ich wollte die Bestätigung bekommen, dass ich gut bin in dem, was ich mache. Und mein Vater hat das Ganze auch wiederum unterstützt, weil er mitbekommen hat, ich komme an gute Handys dran, an neue Laptops dran. Und ja, mein Sohn, bring mir doch auch mal was mit. Ne? Und dann habe ich natürlich das beste Handy meinem Vater gegeben, den besten Laptop, die beste Digitalkamera. Und dann wieder, oh mein Sohn, ich liebe dich, ich bin stolz auf dich, das machst du so toll. Und das habe ich halt immer weiter befeuert. Der hat mir dann auch irgendwann ausländische Zigaretten gegeben, hier Sohn, verkauf die mal, hat auch wunderbar geklappt, habe ich auch wieder die Bestätigung bekommen. Und war halt sehr kreativ, immer alleine neue Straftaten am Plan. Also ich habe irgendwann es geschafft, Zigarettenautomaten zu manipulieren und habe dann abends meine Runden gedreht und da Geld rausgezogen. Ja, habe Handtaschendiebstahl mir selber beigebracht, wo ich am Anfang viel gelaufen bin, am Ende hat's geklappt. Und alles wurde immer mehr. Ich habe dann Gras verkauft, gut Geld gemacht. Die Bestätigung von außen kam immer stärker. Die Frauen fanden mich interessant. Die coolen Leute fanden mich interessant. Und das habe ich immer so hinbekommen, dass vielleicht der Verdacht mal auf mir lag, aber nie der Beweis. Ich wurde auch nie angezeigt. Ich habe keine Straftat von der Polizei, die aufgenommen worden ist. Es ging immer durch. Und ich habe das mit allen Kumpels um mich herum gemacht, mit fast allen wirklichen Freunden auch. Also ich kannte das keinen Unterschied mehr. Ja, und wo die Mädels interessant wurden, habe ich das Gleiche mit denen gemacht und dachte auch, ja, wenn ich das Vertrauen von denen habe, komme ich ja vielleicht sogar nach Hause. Die Eltern haben bestimmt ein bisschen Schmuck, die haben vielleicht nochmal ein besseres Handy und habe das dann alles immer mehr und größer werden lassen. Die Schule ist halt von guter Schüler auf 5,0 runter von der Hauptschule auf Sonderschule. Habe da auch nur noch geschlagen, die Geschäfte gemacht in der Schule, Lehrer angegriffen, unterdrückt. Also alles irgendwie immer größer geworden. Und ja, was ich eben angeteasert habe, ich habe dann irgendwann Partys so gecrashed, bin also mit ein paar Jungs rein, haben einfach den Alk genommen, ein bisschen Drogen mitgenommen, ein bisschen geschlägert, einfach einen Harten gemacht und wieder raus. Und ja, das hatte ich jetzt wieder vor und auf einmal stand da aber ein Mädchen, wo ich mir dachte, what? Also scheiße, Mann, die ist interessant, die will ich kennenlernen, die will ich jetzt nicht ausrauben, ich will auch nicht zu den Eltern nach Hause. Und die hat den Ruf von
Liebe.
Ja, irgendwie schon. Also das erste Mal, dass ich es wahrgenommen habe, dass Gefühle in mir sind. Also die waren ja auch schon sehr niedrig angeschwollen bei mir. Und da habe ich das gespürt. Und ja, der Ruf war halt schon voraus in dem Dorf. Also die kannte mich schon und hat sich aber trotzdem eingelassen auf mich. Wir kamen ein richtig gutes Gespräch rein, haben Sachen voneinander erzählt, die wir keinem anderen erzählt haben. Also sehr vertraut alles.
Hatte sie ein schwieriges Elternhaus?
Nee, ein sehr soziales Elternhaus, also alle auf der sozialen Schiene und sehr empathisch. Ah
ja, das passt sehr, sehr gut, weil das kleine Helfersyndrom kickt auf jeden Fall bei der dorfbekannten Katastrophe. So, ne?
Genau.
Der doch so viel mehr Potenzial hätte. Wenn er doch nur, ne, dann hätte er doch, wenn doch nur mal einer an ihn glauben würde.
Das ist schön gesagt, auf jeden Fall. Ja, das hatte sie wahrscheinlich in mir gesehen. Und ja, ich habe die Handynummer nicht genommen von ihr und dachte mir, scheiße, wie doof warst du denn? Und zwei Wochen später wieder selbes Szenario. Nächste Party, wieder dasselbe vorgehabt und sie ist schon wieder da. Also wie der Zufall es wollte. Wieder dieselbe Situation, wieder ins Gespräch gekommen, wieder einfach nur einen schönen Austausch, einen schönen Abend gehabt und die Handynummer dann einkassiert, also hatte ich sie. Und dann ist eine Freundschaft entstanden, also sehr schnell, sehr intensiv, sehr vertraut. Und ich bin gerade Hauptschule raus, 5,0 sozial, alles schlecht, bin beim Vater eingezogen, weil es meine Mutter echt nicht mehr ausgehalten hat und ich endlich mein Ziel erreicht habe. Und dann habe ich sie kennengelernt in der Zeit und sie hat es wirklich geschafft, dass ich kaum noch Straftaten mehr machen wollte. Ich wollte auch kaum noch konsumieren und wollte einfach nur bei ihr sein. Ich wollte ihr auch zeigen, dass ich Potenzial habe und dass ich auch ein guter Mensch bin.
Was hast du so für Aktionen gebracht, um ihr das zu zeigen? Also ich meine, Jugendliche, die das erste Mal verknallt sind, so, da kann ja vieles an Aktionen auf einmal laufen. Wo hast du sie hin ausgeführt und so?
Ich glaube, es waren gar nicht so die Aktionen, sondern einfach, ich habe mich mit dem Verhalten angepasst. Ne? Also ich war freundlich, ich war hilfsbereit, ich war sehr aufmerksam, habe alles drumherum wahrgenommen. Ich habe sie immer nach Hause gebracht. Ich habe alles gemerkt, was sie mir mitgegeben hat und konnte sie immer da wieder abholen.
Du hast sie anders behandelt als den Rest.
Komplett anders, richtig.
Aber ich muss jetzt auch nochmal fragen, was habt ihr denn für bekloppte Sachen gemacht, Roman und Max, in eurer Verliebtheitsphase in den Teenagerjahren? Da bin ich jetzt mal gespannt.
Direkt Haare ziehen, damit sie das Bescheid weiß.
Damit sie weiß, was abgeht. Ja.
Und so ein bisschen Fußballkick so in den Spann auf dem Hintern.
In den Bauch, ja.
Nein, auf dem Hintern so. Und dann nur mit der Freundin von ihr reden. Also mit der mich anfreunden.
Danke, dass du uns daran teilhaben lässt. Ich habe mich eigentlich nur für Drogen interessiert. Ich fand es voll langweilig, irgendwie mit Mädels abzuhängen. So. Und als ich dann das erste Mal im Rausch irgendwie auf Emma dachte, ich bin verknallt, da habe ich die mit nach Hause genommen und wir haben bei mir weitergefeiert. Und dann ist meine Mom ins Zimmer gerannt und hat völlig Terz gemacht. Wer ist die? Was macht ihr? Bla, bla, bla. Und sie hat dann nur so einen Spruch gebracht wie, ich bin der Weihnachtsmann. Dann hat sie sie rausgeschmissen und ich bin gleich hinterher so. Ich sag so, du schmeißt meine Freundin nicht raus.
Du schmeißt Lisa nicht raus.
Und dann bin ich einfach mitgegangen und dann war ich irgendwie so 2-3 Wochen nicht zu Hause. Das war so das Romantischste, was ich auf Drogen zustande gekriegt habe.
Wow. Nee, bei mir war tatsächlich, ich habe sehr viel geklaut für mich auch. Ich dachte immer, ich klaue denen was, als ich noch keine Kohle hatte, so, ne? Irgendwie, ich klaue denen was, was denen gefällt.
Was dachtest du denn, was dir gefällt, Mädchen, zu der Zeit? Was hast du denn so
geklaut? Mystic-Hosen zum Beispiel. Brutal, ne? Weil die sind teuer.
Brutal damals, yes.
Das war auch egal, du nimmst XS so.
Ja, wir waren in den 2000ern, klar, XS.
Die kriegt sich da schon irgendwie rein.
Aber es ist schon spannend, diese Beweggründe, ne? Also, ich meine, am Ende geht es immer um Anerkennung oder um Loyalität, um einen inneren Wert, den man hier beweisen möchte. Und wie verschieden sich das ausdrückt, finde ich schon sehr, sehr spannend teilweise.
Simon hat ja mit ihr eigentlich Jackpot Glück gehabt, weil normalerweise, wenn du Drogen verkaufst und Drogen hast und diese Sachen machst, dann ziehst du normalerweise dann auch Leute, die dich dafür mögen. So, ne, die dich dafür schätzen. Und das war schon so, dass ich dann auch, wenn, also vielleicht, wir wissen es ja nicht, wie es bei ihr war, weil oft ist ja diese Suche nach dem größten Pavian oder dem gefährlichsten Gorilla irgendwie, hat ja auch was damit zu tun, dass, hey, wenn der bei mir ist, dann bin ich zumindest sicher. Dann kann mir eigentlich nichts mehr passieren. In dem Alter, ich weiß nicht, ey, da tun sich die Leute oft nicht gut. Deswegen finde ich das eigentlich so schön, dass der Simon sagt, ey, ich hatte eine Beziehung, die mir sehr gut getan hat.
Wie war es bei dir, Nina?
Romantische Dinge?
Ja.
Lustig, dass du fragst. Also für mich wurden da schon auch kreative Dinge getan. Ich erinnere mich, ich habe ja auch sehr früh angefangen zu rauchen. somit auch mit 13. Und dann habe ich, bis ich 18 bin, auf jeden Fall durchgequalmt. Und da hat mir mal jemand, der auf mich stand, so eine ganz schöne Schachtel Zigaretten vorbereitet. Also man hat sich vor der Schule, aber nach dem Bus getroffen. Und er hat mir diese Zigarettenschachtel überreicht. Das war eine Marke, die so lange, dünne Zigaretten produziert. Und anstatt Rauchen kann tödlich sein, hat er alle Texte abgeändert in Rauchen kann romantisch sein. Und dann haben wir wie so ein Blackmail-Brief, wisst ihr? Mit PC geschrieben, ausgeschnitten, draufgeklebt und so, solche Sachen. Das fand ich cool. Natürlich selbstgebrannte CDs und recorded
Playlists, ja, genau.
Playlists habe ich bekommen. Also damals gab es noch kein Spotify und so, aber CDs mit meiner coolen Rockmusik und so habe ich gesammelt dann.
Geil.
Und wo ich immer richtig abgefuckt gewesen bin, wenn irgendjemand, der mich so vom Busbahnhof kannte, am Valentinstag dachte, der schenkt mir jetzt mal so ein Teelicht mit einem roten Herz. Da dachte ich, du kennst mich ja wirklich gar nicht. Also diese extrem kitschigen Dinge kamen bei mir überhaupt nicht gut an, aber sowas Kreatives, wo
eine Schachtelkippen. Gedanken,
wie eine Schachtelkippen. Und die war sogar noch halb leer. Die war halb leer, komischerweise.
Also, okay, Hälfte für mich, Hälfte für mich.
Ja,
okay,
so
okay, komm weiter, weiter bei Simon.
Schön, dass wir noch mal lachen konnten, weil ich glaube, jetzt geht es langsam in eine Richtung, wo es nicht mehr so lustig wird, ne?
Ja, ich habe halt noch in der Friendzone drin gesteckt, ne? Und sie hatte einen festen Freund zu der Zeit, der so ein bisschen Dorn im Auge war für mich, ne? Der kannte mich auch so ein bisschen durch die Blume, ist mir schön aus dem Weg gegangen. Und Hanna, um ihr auch mal einen Namen zu nennen, hat mit mir dann irgendwann mehr Zeit verbracht als mit ihm. Und sie hatten auch ganz viele Probleme, immer Stress bekommen. Und ich dachte mir, ja, läuft alles nach Plan, geht in die richtige Richtung. Irgendwann komme ich dann mal zum Zug. Und ich habe aber immer mehr gemerkt, dass meine Gefühle größer wurden. Ich musste raus damit. Ich wollte nicht mehr in dieser Friendzone bleiben. Da hatte ich aber irgendwie nicht den Mumm zu, ihr das ins Gesicht zu sagen. Ich hatte einfach Angst, sie zu verlieren. Ich wusste nicht, was daraus passiert. Und habe ihr einen Liebesbrief geschrieben und ihr den auch nicht in die Hand gegeben, sondern in die Handtasche verschwinden lassen. Das konnte ich ja gut und das habe ich dann einfach mal umgekehrt gemacht und habe dann bibbernd und bettelnd irgendwie zu Hause gewartet, dass irgendwie eine Nachricht kommt, dass ich irgendwas Greifbares bekomme. Und wir hatten bis zu dem Tag eigentlich jeden Tag Kontakt und dann auf einmal nicht mehr. Ich hatte totale Angst, ich wollte gar nicht nachfragen, ich hatte einfach nur gehofft, dass sie irgendwann auf mich zukam. Und am dritten Tag, wo ich immer noch am Warten war, habe ich einen Anruf bekommen von einer guten Freundin von ihr, die ich auch kannte, und die hat gefragt, ob sie bei mir ist. Und ich habe dann nur innerlich gedacht, ja, vielleicht hat sie ja Stress mit ihrem Freund, kommt schon alles ins Gute, vielleicht kommt sie sogar bei mir vorbei. Habe mir nichts bei gedacht und ich habe in der Sonderschule so ein Praktikum gemacht als Maler, war gerade auf der Baustelle, habe das auch durchgezogen und dann abends wieder einen Anruf bekommen, komm doch mal bitte zu Hanna nach Hause, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Ja, und bin dann direkt mit der Bahn dahin. Und das Haus war abgesperrt mit Polizeiabsperrband. Innen drin im Haus wuselte es nur, alle am Weinen, sich in den Armen am Liegen, ganz viel Familie, Polizei, Presse vor Ort.
What?
Ja. Und auf einmal hatte ich so einen Stapel Flyer in der Hand, wo ich ein Bild von ihr drauf hatte, mit Name, Größe, was hatte sie für Kleidung an. Und habe dann einfach nur bekommen, ja, geht in die Straße, geht nach da und verteilt die, fragt die Leute. Und ich bin dann wie so ein Roboter mit diesem Stapel in der Hand einfach losgezogen und habe die Leute gefragt. Und das habe ich ja in jeder freien Sekunde gemacht, wenn ich nicht auf der Baustelle im Praktikum war, und habe in den Mülleimern geguckt, habe in irgendwelchen Wäldern in jede Ecke geschaut und hatte auch noch so ein bisschen Hoffnung in mir, ja, es wird sich alles auflösen, ist alles in Ordnung, habe das gar nicht greifen können.
Wie lange warst du da weg?
13. Ja, es waren dann 3 Tage, es sind aber nochmal weitere 3 Tage, also es waren insgesamt 6 Tage, wo man Ungewissheit hatte, und ich war dann auf der Baustelle, habe meinen Malerjob da gemacht und auf einmal kam im Radio Leiche gefunden in Königswinter, und ja, wir reden ja hier über ein kleines Vorstädtchen, das hieße für mich, ja, irgendwie muss es der Mensch wohl sein. Und ich weiß, dass ich umgeklappt bin, ne? Also meine Arbeitskollegen haben mich dann aufgepäppelt, haben mir das nochmal wiederholt, was passiert ist. Die haben das ja auch alle mitbekommen. Es war auch jeden Tag auf den Titelseiten im 20:15 Nachrichten. Ja, und dann bin ich sofort Beine in die Hand, bin zur Bahn gelaufen, hab geschrien, hab geheult, bin wie so ein Irrer, sind die Leute auf Seite gegangen, weil sie nicht wussten, was mit mir nicht stimmt. Und bin dann da ausgestiegen, wo halt dann der Ort wohl war. Und wieder alles voll, Presse, Polizei, Freunde, Bekannte, und ich tröste da eine Freundin, hab die Augen zu, mach die Augen auf und hab so direkt eine Kameralinse 20 Zentimeter vor den Augen von RTL. Auf dem bin ich direkt drauf, hab die Kamera auf den Boden geschmissen, den Typen angegriffen und hab einfach meine Aggression freien Lauf gelassen. Ja, aber hab das überhaupt nicht greifen können, was hier los war. Aber es war Tatsache, dieser Mensch, in dem ich mich verliebt hatte, wo ich auf den Brief eigentlich nur gewartet habe, war jetzt, ja, tot, vergewaltigt, umgebracht.
Oh. Hart. Da fehlen, glaube ich, allen gerade die Worte. Wie alt warst du da jetzt?
Ich war 15, sie war 14. 15.
Boah. Weißt du, was das Problem ist? Dein Verhalten jetzt, ne? Wie du dich jetzt dort, ne? Das kann ja von außen gesehen, kann das tatsächlich in eine blöde Richtung auch gehen, ne? Weil die sagen ja, du bist ja gar nicht der Freund. Wer bist du denn? Wieso, ne? Also, und jetzt läufst du, bist aggressiv, haust eine Kamera weg. Leute sagen, ey, ich hab den gesehen. Der hat so eine Ausstellung gehabt, dass ich ihm aus dem Weg gegangen bin. Das ist alles schlecht.
Das ist alles schlecht und die meisten Femizide sind Beziehungstaten und du hast vorher noch den Brief in ihre Tasche gesteckt, was auch ein Indiz sein kann für die Ermittlungsarbeiten, die folgen. Also, oh, das ist filmreif, was dir da passiert ist.
Wie hat sich das denn ausgewirkt?
Ich habe einfach funktioniert wie so ein Roboter. Ich war ja in der Sonderschule und habe wieder Gas gegeben durch Hanna. Also ich bin von 5,0 in 4 Monaten auf 1,8 gekommen, ne? Und war wieder ein Schüler. Ich war wieder machen, kaum konsumiert. Bin ganz normal zum Praktikum gegangen und nach dem Tag, ja, weiß ich auch nicht mehr, wie ich da gehandelt habe. Ich habe nur erstmal gar nicht mitbekommen, dass ich vielleicht in so eine Rolle rutsche, weil ich bin bei der Mutter raus, war beim Vater und mein Vater hat 6 Wochen original geschafft, bis er dann eine neue Frau kennengelernt hat und gesagt hat, ja, jetzt bist du zwar hier, aber eigentlich störst du jetzt wieder, also mach dich mal wieder vom Acker. Und somit hatte ich gar keinen festen Wohnsitz, ne? Und die Polizei war wohl bei meiner Mutter, hat mir das durch die Blume gesagt, aber ich habe mir nichts bei gedacht. Und dann war ich im Praktikum wieder, habe auf einmal einen Anruf bekommen von der Polizei, ganz freundlich. Und ja, Herr Batter, wir hätten da ein paar Fragen an Sie. Sie wissen, es geht um Hanna. Können Sie da uns irgendwie unterstützen? Und dann, na klar, helfe ich euch. Alles, was ich weiß, alles, was ich kann, ich bin sofort da. Lassen Sie mich meine Arbeit machen, ich komme danach sofort bei Ihnen vorbei. Und 10 Minuten später habe ich Sirene draußen gehört, beim Kunden im Praktikum auf der Baustelle. Also die haben mich quasi nur am Hörer gehalten und mein Handy geordnet und ja, haben mich mit Handschellen mit 15 Jahren rausgezogen aus dieser Baustelle und ja, kam dann ins Kreuzverhör mit, ja.
Sind dann auch keine Streifenpolizisten?
Mhm. Nein, nein.
Das ist Mordkommission.
Mhm. Ja, genau. Und von denen wurde ich auch so behandelt.
Und wenn man jetzt Leute, die jetzt vielleicht nicht so True Crime affin sind oder sich nicht mit Polizei auskennen, man kann die Mordkommission nochmal abheben von anderen Polizisten. Also Mord ist das Verbrechen, das nicht verjährt. Mord ist das Verbrechen, bei dem die meisten Ressourcen freigemacht werden, wenn eine Sonderkommission gebildet wird. Mord ist das Verbrechen, auf dem der höchste Druck auch auf den beteiligten Beamten lastet, aus verschiedensten Gründen. Und Mordermittler sind dafür bekannt, in Verhören viel, viel, viel aggressiver vorzugehen als der ganze Rest der Polizei. Also damit meine ich jetzt nicht, dass man die anschreit und schubst die Leute, das kann auch eine andere Taktik sein, aber die Taktik dahinter zielt darauf ab, ein Geständnis von den verdächtigten Menschen zu bekommen. Das ist sehr wichtig.
Ich glaube auch, dass die das fast geschafft hätten bei mir. Also ich kann mich nicht an die Gesprächsinhalte mehr erinnern, aber ich weiß das Gefühl, dass ich es zugeben wollte, um einfach nur rauszukommen. Mhm. Und ich mir gedacht habe, jeder normale Mensch oder alles muss doch darauf ausgerichtet sein, dass ich nicht der Mörder bin. Ich liebe doch diesen Menschen. Mhm. Ne? Und ihr habt die DNA von mir genommen als allererstes. Ihr habt meine Fingerabdrücke genommen. Warum muss man einen 15-Jährigen...
Es ist eines der schlimmsten Gefühle, wenn man nichts getan hat und keiner glaubt dir. Oder wenn du etwas weißt und als die Person die Lüge dargestellt wird.
Es ist schon schlimm im normalen Bekanntenkreis. Das ist eine ganz andere Hausnummer, wenn Leute, deren Job das ist, dich in die Mangel nehmen. Das spielt es eigentlich auch keine Rolle. So, die hätten ja auch einfach die DNA und warten können. Aber die nehmen dein Geständnis mit, selbst wenn es nicht deine DNA ist. Das ist das Ziel dieses Verhörs. Du hattest auch keinen Anwalt dann dabei oder was?
Nee, gar nichts.
Natürlich ich nicht. Und das muss man sich mal 15. anhören. Das muss man.
Wahnsinn.
Also da haben die Cops und wir sind bei Mord ja immer so, dass wir halt wissen, okay, macht, gebt Gas. Aber da haben die richtig reingeschissen.
Mhm. Boah. Aber wie geht ein 15-Jähriger damit um, der gerade auf dem Weg ist, sich zu bessern?
Ich konnte von heute auf morgen die Trauer nicht zulassen. Ich habe zugemacht, ich war kalt, ich habe mich schuldig gefühlt, tatsächlich. Vor allen Dingen auch aus dem Grund, weil ich war ja in diesen 3 Tagen, wo ich auf die Antwort gewartet habe, nicht bei ihr. Und vorher war ich immer bei ihr. Und ich habe es euch eben ja schon erzählt, ich bin sie immer begleitend nach Hause gegangen. Auch wenn ich zu Hause Stress bekommen hätte, vielleicht egal, ich bringe sie nach Hause. Und ich war nicht da. Und ich habe mir die Schuld gegeben, du hast den Brief geschrieben, du hast das an einem falschen Zeitpunkt gemacht, sonst wäre Hannah vielleicht noch da. Und auch später bei der Beerdigung konnte ich den Eltern nach dem Gang in der Urne an Grab, wo man dann Beileid erkundet, wo man sie im Arm nimmt, ich konnte die Eltern nicht angucken, ich konnte sie nicht in die Augen schauen, ich bin in großen Bogen an denen vorbeigegangen, weil ich mich wirklich schuldig gefühlt habe. Ne? Und ich habe gedacht, 2-3 Wochen, ich halte das noch aufrecht, weil Hannah, du bist diejenige, die mich dazu befähigt hat, ein besserer Mensch wieder zu sein. Ich habe es auch geschafft, mit Ach und Krach noch den Abschluss zu machen auf der Sonderschule, aber ich war wieder down und habe mich betäubt und irgendwann alle Nähte wieder gerissen.
Das kann man sogar irgendwo nachvollziehen, menschlich gesehen, dass man da irgendeinen Ausweg sucht, um mit diesen ganzen Emotionen und diesem Druck klarzukommen. Jetzt noch eine Frage aus dem Chat. Und zwar fragt Nadine, warum hat man dich verdächtigt? Wusstest du das? Hat man dir irgendwie Hinweise dazu gegeben?
Also eine gemeinsame Freundin hat wohl eine Aussage bei der Polizei gemacht, dass ich immer mehr von ihr haben wollte, aber es nie dazu kam. Ne? Und das war halt Grund genug.
Also das ist ja wohl, was macht die Polizei bei einem Mord? Auch wenn sie schon wenn es schon so ein bisschen aussieht, als könnte es eine Vergewaltigung, wegen mir eine Zufallstreffen sein, trotzdem, ich habe die genaue Prozentzahl nicht, aber die allermeisten Morde werden von Leuten begangen, die du kennst. Also ja. Und deswegen geht die Polizei, macht das ganz richtig, wenn sie das Umfeld scannt, egal wer die Geschädigte oder das Opfer, wie auch immer ist. Und dann sind es genau solche Fragen. Gibt es jemanden, bei dem eine unerwiderte Liebe da ist? Gibt es jemanden, der vielleicht versucht hat, sich ihr zu nähern? Wo war der Freund? Hat der Freund ein Alibi? Und so weiter. Und da kommst du ja, also da haben die richtig gearbeitet. Die haben ihren Job schon richtig gemacht, dass sie bei ihm rauskommen.
Absolut, ja, klar.
Und dann guckst du und dann hast du einen Jungen, der bekannt ist im Dorf als jemand, der rauft und der auch irgendwie schwierig ist und vor dem Leute Angst haben. Da haben die schon richtig gearbeitet erstmal. Trotzdem darfst du halt keinen 15-Jährigen ohne Anwalt in dem Mordverhör
reißen. Und es wäre vielleicht auch cool, wenn man dem danach vielleicht trotzdem noch ein bisschen professionelle Hilfe zur Seite stellt.
Was tatsächlich nicht der Job der Polizei ist. Muss man auch sagen, dann müssen wir eine Stelle schaffen, die sich darum kümmert, weil du kannst nicht sagen, okay, ihr seid Mordermittler und nachdem ihr die Tür eingetreten habt, tröstet ihr die, wenn es die falsche Tür war.
Genau.
Hattest du das Gefühl, dass irgendwer in deinem Freundeskreis, in deinem Bekanntenkreis erstens davon wusste, dass du verdächtigt warst und zweitens vielleicht dich selbst verdächtigt hat?
Boah, ich glaube, das habe ich nicht wahrgenommen. Also da war ich zu sehr im Tunnel, ne, weil das einfach zu aufwühlend war. Und es war ja nicht nur die Situation, die jetzt gerade, ne, erzählt worden ist von mir, sondern mein ganzes Drumherum ist ja komplett im Wandel gewesen, ne, in allen Bereichen. Also ich war viel zu sehr mit mir beschäftigt und das irgendwie noch ansatzweise durch den Tag zu bringen, mein Leben, dass ich da gar keinen Blick mehr für hatte. Das war mir auch ganz egal. Also ich hatte auch keinen Hass oder war nicht auf der Suche. Wer hätte das sein können? Nee, da hatte ich gar keine Energie für.
Boah, krass. Ich frage mich gerade, wie lange die Ermittlungen noch in deine Richtung weitergingen. Also ich habe ja selber auch relativ viel Erfahrung mit Polizeiermittlungen und so weiter und weiß, dass sowas sich über Monate ziehen kann. Und wenn dann nichts Gegenteiliges gefunden wird, musstest du über dich alle möglichen erniedrigenden Untersuchungen ergehen lassen? Wurdest du mehrfach verhört? Wie war überhaupt der Verlauf dieser Ermittlungen für dich?
Also ich weiß, dass ich 4 Stunden an dem Tag da war. Nach den 4 Stunden war ich raus. Und kam auch nie wieder dahin. Also ich denke mal, dass es dann scheinbar erstmal gereicht hat, dass die DNA keine Zusammenhänge hatte wahrscheinlich. Ja. Und das war damals auch die größte DNA-Suchaktion überhaupt, die es zu dem Zeitpunkt gab. Man hat 3.000, 4.000 Tests gemacht. Und darüber hat man auch tatsächlich irgendwann den Mörder gefasst. Und damit war es dann ja ganz klar.
Und trotzdem macht es was mit einem Jugendlichen. Es macht was mit jedem Menschen. Wie war das bei dir?
Ja, also ich habe es halt mit Ach und Krach noch geschafft, den Abschluss zu holen. Aber ich hatte halt die Mutter nicht mehr. Der Vater, wo ich hin wollte, der war raus. Ich war wieder alleine. Und Hannah war zu dem Zeitpunkt tatsächlich die Einzige, die mir Halt und Kraft gegeben hat. Das war der einzige Mensch, wo ich volles Vertrauen hatte, wo ich einen positiven Gedanken hinter hatte, ne? Und der war jetzt weg. Und für mich war ganz klar, das alte Leben, was ich kannte, wird jetzt wieder auferlebt. Und habe dann eigentlich von dem Zeitpunkt, also es hat vielleicht 2-3 Monate gedauert, und dann ging das sofort runter, dass ich mich viel mehr weggeknallt habe, exzessiver, keine Hemmschwelle mehr hatte, jetzt eingebrochen bin, Autos klauen gegangen, bewaffnet unterwegs war. Also ich hatte dann überhaupt keinen Gedanken mehr für richtig oder falsch.
Du hattest das auch nichts mehr zu verlieren noch, wahrscheinlich.
Ich hatte nichts mehr zu verlieren, so hat sich das angefühlt. Und da hat sich auch dieses Bild aufgebaut, ja, ich werde eh nur 25 maximal, vielleicht im Knast, vielleicht unter der Erde vorher, vielleicht Psychiatrie, ach, ist mir alles egal, aber bis dahin gebe ich nochmal alles. Mhm. Ne? Und so habe ich tatsächlich auch gelebt, also da gab es kein Morgen mehr für mich.
Boah, es ist ja, und man hat doch noch das Gefühl irgendwie, mir wird eh alles weggenommen, so, ne? Also dieses so, egal was ich, wenn ich mal ein Stückchen Hoffnung sehe, dann reißt man mir es weg auf die brutalste Art, die man sich vorstellen kann.
Ja, und der Stigma hatte ich ja sowieso schon inne, ne? Also ich habe auch irgendwie immer das Gefühl bekommen, ich bin unerwünscht, ne? Und ja, also wo soll ich denn jetzt noch hinkommen? Also bleibe ich doch da, was ich kenne, was ich gut kann, und da mache ich mich eben dann halt noch besser.
Hattest du denn dann deinen einsamer Wolfweg weiter fortgeführt oder gab es irgendeine Person, die dein Vertrauensmensch war?
Meine Schwester irgendwann. Also meine Schwester hat das dann alles miterlebt und hat mich dann aufgenommen irgendwann. Also sie hat mit ihrem Freund zusammengelebt und hat dann Zimmer hergerichtet. Ich durfte bei ihr einziehen. Wow. Sie hat versucht, so ein bisschen Mutterersatz zu sein, hat versucht, die Hand drüber zu legen. Ich habe wieder mein freundliches Ich gezeigt, ihr gegenüber. Und sobald ich aus der Tür raus war, war ich wieder ich. Und wenn ich wiederkam, hat meine Schwester da nicht reagiert drauf. Die hat meinen Zustand wahrgenommen und war einfach nur froh, dass ich da bin. Mhm. Ja, die hat da gar nicht angefangen, in die Diskussion zu gehen, mich versucht, irgendwie besser zu machen, sondern sie war einfach nur da. Und das war auch wichtig, glaube ich. Mhm. Weil sonst hätte ich sie auch verlassen. Ne?
Das ist dieses auf Autopilot laufen, ne? Boah, ich glaube, das kennen wir alle. So dissoziativ unterwegs zu sein, wenn die Emotionen einen ja killen.
Ich glaube, wir kriegen das gar nicht hin, auszudrücken, was da wirklich passiert ist. Denn dieser Mord wird für jeden, der damals irgendwie involviert war, ein traumatisches Erlebnis gewesen sein. Hey, wir reden von Kindern. Ja, wir sagen jetzt immer Jugendliche, aber basically Kids, die damit irgendwie leben müssen, dass einer von ihnen durch ein Sexualdelikt umgebracht wurde, der einfach nicht mehr in die Schule kommt, der einfach nicht mehr da ist. Ich wette, jeden, den wir fragen, wird es nie vergessen, wo er das gehört hat, wie das war, die Freundinnen, auch die Bekannten, die in der Klasse neben mir gesessen waren, die Lehrer. Und jetzt haben wir hier einen Jungen, der in die verliebt war. Wir können das gar nicht einfangen, so was da nötig gewesen wäre an psychologischer Betreuung und am Aufarbeiten. Und deswegen finde ich das umso bemerkenswerter. Und ich will dir einfach die Zeit geben und deswegen eigentlich nach vorne, dass du heute hier sitzt. Denn ich kenne dich jetzt schon
knapp 5 Jahre.
So, du warst einer der ersten Menschen, die sich bei mir gemeldet haben, so als ich angefangen habe, YouTube zu machen, und die gesagt haben so, ey, boah, das, was du da machst, ne, ich fühle das. Und ich habe mich mit dir getroffen, wir haben uns damals auseinandergesetzt, und ich bin so stolz auf dich, dass du weiter diesen Weg gehst, denn du bist ein Helfer geworden. Du bist der, den man heute anrufen könnte, wo wir gerade gesagt haben, ja, die Polizei müsste aber danach, oder wäre schön, aber nein, die Polizei kann nicht. Und du bist dieser Mensch geworden. Und mich interessiert für die wenige Zeit, die wir noch haben, einfach, wie ist das passiert? Warum sitzt du heute hier, Mann?
Ich will nur, um die Geschichte vielleicht einmal rund zu machen. Na, wie gehe ich mit der Geschichte Hannah um? Also ich habe vor 2 Jahren angefangen, ein Buch zu schreiben und bin irgendwann an den Punkt gekommen, das erzählen zu müssen. Na, und du weißt es selber, du hast selber ein Buch geschrieben, du gehst nochmal ganz anders in die Tiefe, du gehst ganz anders in deine Erinnerungen, und es war brutal. Also jetzt habe ich sofort wieder Gänsehaut. Mhm. Ne? Und ich habe gemerkt, ich komme nicht darüber, über den Punkt zu schreiben, und daraus ist entstanden, dass ich eine Benefizveranstaltung organisiert habe, eine richtig große. Hannah gegen sexuelle Gewalt war das Thema, und wir haben richtig viel bewegt, ganz viel emotional, ganz viel Aufklärungsarbeit geleistet, und die ganze Region hat das Ganze sehr präsent verfolgt, waren vor Ort, und was da entstanden ist, wie viel Emotionen rauskamen, wie viele Erinnerungen nach 16 Jahren, ne, wo ich daran anknüpfe, was du gerade gesagt hast, dass geht nicht mehr raus. Ne? Aber man kann halt durch diese Offenheit, durch diesen Zusammenhalt ganz viel Heilung, ne, und ganz viel wieder in die richtige Richtung positionieren. Ne? Und das ist die Stärke, die ich heute daraus sehe. Und ich habe eine Antwort auf meinen Liebesbrief bekommen. Die hat den nämlich im Zimmer versteckt und die Mutter hat 2 Jahre das Zimmer nicht aufgeräumt. Und irgendwann kam ein netter Brief von ihr.
Ich heul gleich.
Ja, kam ein netter Brief von der Mama. Ja, ich habe hier was gefunden. Ich weiß nicht, ob du den schon gelesen hast, aber ich bin mir sicher, dass du ihn lesen sollst. Und habe dann den Brief von Hannah knapp 2 Jahre nach ihrem Tod bekommen. Boah. Und ich habe den vor mir liegen, aber ich würde jetzt heute einfach, weil es so öffentlich ist, einen letzten Teil einfach nur vorlesen, um okay, so ein Gefühl zu erzeugen. Weißt du, Simon, du bist wirklich ein Mensch mit Herz, ein Mensch mit Stolz und deswegen solltest du nie aufhören, an dich zu glauben. Ich bin sehr stolz auf dich, was du so alles in kurzer Zeit hingebogen hast. Ich dachte mir, dass ich dir wenigstens schuldig bin, dir auf deinen Brief zurückzuschreiben, weil das hast du auch verdient, ohne Lügen. So, ich hoffe, dass du in deinem Leben viel Glück hast und dass du auch noch so manche Tage mit mir und den anderen verbringst. Aber was mir wirklich am Herzen liegt, ist, dass wir beide zusammenhalten, egal was ist, und dass unsere Freundschaft nicht zerreißt. Ich hab dich unendlich dolle lieb, mein Süßer. Eine super süß und super sexy Hanna.
Ey, da geht ja noch ein bisschen länger, ne?
Und ich bin ein bisschen länger.
Letzte Woche war es, glaube ich, in den Genuss, in Anführungsstrichen, gekommen, den zu hören. Das hat mich zerrissen innerlich.
Erstmal danke, dass du den letzten Absatz mit uns geteilt hast. Ich bin ein bisschen sprachlos und ich finde es auch beeindruckend, wie sie geschrieben hat, obwohl sie erst 14 war. Also,
ja.
Krass von der Mom, dass sie halt wirklich nochmal, warte mal, wie war, okay, ah, der Junge, okay, den, wir finden den und wir geben ihm das.
Wo wir gerne noch hingucken würden, ist, ey, was machst du jetzt? Wofür setzt du dich jetzt ein? Wie hast du das Ganze in was Positives umgewandelt, damit wir, ja, damit wir auch schön aus dem heutigen Abend rauskommen, weißt du?
Also ich bin mit 17 in Urauf gelandet, in Köln-Ossendorf damals, und hatte ein Riesenglück, eine Haftvermeidung zu bekommen und durfte in das Bootcamp, Trainingscamp Lothar Kannenberg. Also das ist vielleicht ein Begriff. Ja,
zur Erklärung ganz kurz, Haftvermeidung, wenn die Leute es gar nicht kennen. Anders als bei Erwachsenen versucht man bei Jugendlichen so lang wie möglich Haft nach hinten zu schieben. Ich weiß, das ist oft, verstehen es die Leute nicht und da sagen, Mensch, der baut so viel Scheiße, aber es geht darum, dass Haft in den wenigsten Fällen einen wirklich resozialisierten Charakter hat. Und das wissen auch die Beteiligten. Deswegen gibt es in manchen Bundesländern ganz, ganz viele Methoden, um Jugendliche eben nicht nur in den Knast zu schicken, sondern sie im Rahmen von Haftvermeidung Dinge lernen zu lassen und sie nicht komplett rauszunehmen aus dem Leben. Und Lothar Kannenberg war einer der Ersten, der dann eine wirkliche Alternative, die auch auf die Klienten zugeschnitten war. Also es war nicht nur irgendwie, hier kannst du das und das machen, sondern hey, es war ein Boxcamp. So, du haust gerne, du machst gern Mist, komm, wir holen dich da ab. Genau, und da bist du dann hingekommen. Geil.
Ich wollte nicht dahin, also ich war, wo ich das angeboten habe vom Jugendamt, ey, lass mich in Ruhe mit dem Zeug, lass mich auf Zelle zurück, ich will nichts hören. Aber bei der Haftprüfung war meine Schwester der entscheidende Punkt. Die hat mir, obwohl sie der ehrlichste Mensch überhaupt ist, einen Brief zugeschmuggelt, wo drin stand, ey, mein Bruder, ich liebe dich und bitte komm ins Leben zurück, tu alles dafür und egal, was du gemacht hast, ich werde immer an deiner Seite sein. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, ich nehme die Chance an. Ich gehe als zur Haftvermeidung, gehe in dieses Trainingscamp.
Simon, ist es da geboren worden, dieses, hey, mir wurde geholfen, ich will auch helfen?
Also auf jeden Fall ist, wo ich als Jugendlicher ankam, geboren, hier öffne ich mich das erste Mal. Und zwar hatte ich ganze Leben lang irgendwelche Helfer an mir rumbasteln oder Polizei, dann irgendwann Justiz, Jugendamt, und keiner hat mich ja wirklich verstanden oder keiner konnte nachvollziehen, was ich durchlebt habe. Und in diesem Camp waren damals schon nicht nur Pädagogen, sondern Menschen, die selber im Knast waren, die heroinabhängig waren. Und ich einfach das Gefühl bekommen habe, hier kann ich mich öffnen, hier kann ich mich zeigen, hier kann ich ehrlich sein und ich werde nicht bewertet, ich werde ernst genommen und ich werde vor allen Dingen verstanden. Und das hat mir unheimlich geholfen damals, dass ich das auch wirklich gut durchgezogen habe und ich kam an mit 50 Kilo, also total runtergerockt, und das Erste, was du bekamst, waren 20 Kilo Balken auf die Schultern und jetzt gehen wir 6 Kilometer joggen. Das war die Begrüßung in dem Camp. Und ich habe am Anfang nur gebrochen und wollte nur aufhören, aber ich habe es durchgestanden, weil meine Schwester im Nacken hing und mir gesagt hat, ich liebe dich, mein Bruder, zieh das durch. Und Ja, ich kam raus und hatte Motivation. Ich hatte Lust aufs Leben. Ich wollte nicht mehr kriminell sein. Ich wollte Gas geben und habe das auch sofort gemacht. Ich hatte 2 Tage später eine Praktikumsstelle, bin in die Arbeit gegangen, musste als Auflage in so ein Jugendwohnheim, was ich nie verstehen konnte, weil ich mit 15 schon die erste eigene Bude hatte und jetzt soll ich mich an Regeln halten und Spüldienst mit den Jungs teilen. War eine kritische Phase, habe ich aber auch überstanden, Bewährung sauber durchgezogen, bin aber mit Hannas älteren Schwester zusammengekommen.
Ja,
okay. Kann ich bis heute auch nicht verstehen, aber es ist einfach passiert.
Warte mal, wieso kannst du es nicht verstehen?
Weil ich es nie so zusammen auseinanderklammer. Ich habe manchmal irgendwie das Gefühl, dass ich in ihr Hanna gesehen hätte und manchmal habe ich aber sie selber als Menschen wahrgenommen. Das war immer so ein Zwiespalt in mir selber, wen liebe ich hier gerade? Weil die auch sehr Ähnlichkeiten hatten.
Du hast es gerade sehr gut gesagt, aber das ist auch eine der natürlichsten Sachen der Welt so. Ne? Weil der Schmerz schweißt einen zusammen. Man hat so diese gemeinsame Basis an, ey, hier ist jemand, der fühlt, was ich fühle. Mhm. Und dann hast du natürlich noch das, okay, sie erinnert mich an das, was ich schon geliebt habe. Also das ist vollkommen okay. Das ist super menschlich.
Absolut. Mhm.
Ja, ich habe halt damals, ich kam aus dem Camp raus und dachte, ja, jetzt habe ich es ja überstanden hier, ich bin clean, habe jetzt meinen Job wieder, war dann ungelernt im Hotel, habe mich hochgearbeitet und sie war bei einer Belastungssituation, sie hat es nicht geschafft, den Alltag zu bewältigen und ich dachte, ja komm, ich schaff's auch, dich wieder ins Leben zu ziehen, ne? Und habe mich aufgeopfert, hatte 2, 3 Jobs nebenbei, alles ehrliches Geld, alles ehrlich zurückgeholt und kam dann eine blöde Situation im Hotel, dass die halt meine Geschichte rausgefunden hatten, dass ich keine weiße Weste hatte, Vertrauen habe ich verloren und habe dann gekündigt und das erste Mal Zeit gehabt. Und mit dieser Zeit konnte ich nicht umgehen und ich hatte keine Strategien, ich hatte noch kein Hilfesystem in mir drin und habe einfach nur funktioniert. Und mit diesen ganzen Sachen, die dann so nach und nach wieder auf mich draufprasselten, kam ich nicht klar und habe dann wieder zum Stoff gegriffen, weil das war das, was meine Medizin war und jetzt auch harte Drogen, also dann kam MDMA, Kokain, Crystal Meth ausprobiert und alles irgendwie in rauen Mengen immer weiter rein. Und sie hat mich dann verlassen, nachhinein gesehen, das Richtige, was sie gemacht hat. Aber damals habe ich gedacht, ey, 3 Jahre gebe ich hier Gas für uns, jetzt geht's mir ein paar Wochen schlecht und du lässt mich alleine. Habe mich wie ein Opfer gefühlt, habe mich in dieser Baustelle komplett isoliert, habe keinen mehr an mich rangelassen, habe nur noch den Stoff geholt und habe mich zwischen Couch, Kühlschrank und Toilette bewegt und das war alles, was ich gemacht habe. Ja, und dann war irgendwann so depressiv und sowas von schwarz, dass ich einen Selbstmordversuch hatte und den habe ich aber nicht hinbekommen. Und das war der Gamechanger war tatsächlich bei mir und das erste Mal, dass ich mir selber selbstständig Hilfe geholt habe und erkannt habe, dass ich ja eigentlich schon mal gelebt hatte und dass es ja auch eigentlich ein schönes Leben war und irgendwie will ich da wieder hinkommen und habe dann Hilfe geholt.
Wow.
Da ist so, Alter, viel, da ist so drin. Viel drin.
Da ist so viel drin. Weißt du, das Ding ist ja wirklich, ich bin so froh, dass du das machst, was du heute machst, weil, also dass du jetzt heute auch hier sitzt, das ist genau das, wofür dieses Format geschaffen wurde, Mann. Und weißt du, wie selten es ist, dass du einen Helfer triffst, der so viel durchgemacht hat, der so viel Verständnis haben kann, Mann. Das ist alles hat dich hierher geführt, an diesen Platz heute.
Das denke ich auch.
Wem hast du dir als Hilfe gesucht? Wohin hast du dich gewendet?
Gute Frage. Das war am Anfang so ambulant, ne? Also ich habe mir eine Psychologin geholt, ich habe betreutes Wohnen, weil ich alles aufploppen lassen habe, ne? Also Insolvenz und alles kam ja auf mich zu. Im Nachhinein gesehen, einfach, dass ich von mir selber den Willen hatte, Hilfe zu holen, das kennengelernt habe, wenn du Hilfe holst, dann kommst du auch weiter. Das habe ich verinnerlicht von diesem Zeitpunkt an und wusste, jetzt muss ich einfach nur den richtigen Helfer finden. Und habe dann irgendwann mich im Entzug angemeldet, schiefgegangen nach ein paar Tagen, nächsten angemeldet, wieder schiefgegangen. Also es ging wieder ein ganzes Jahr, wo ich eigentlich in der Scheiße noch hing, aber mein Kopf weiter positiv gedacht hat und ich einfach weiter rauskommen wollte. Und der 6. Entzug nach einem Jahr hat es dann wirklich auch gebracht. Der hat mir geholfen. Ich habe den verlängert, war clean und habe mich dann an das Camp erinnert und so aus egoistischen Gründen gedacht, ey, ich mache hier ein Praktikum, ich will da nochmal einen draufsetzen. Und ich hatte immer so ein bisschen latent Kontakt mit einigen Trainern gehabt und die haben sofort gesagt, ja, komm vorbei, mach ein Praktikum hier. Und da habe ich gemerkt, ich helfe nur nicht mir selber, sondern ich kann hier ganz vielen jungen Menschen was geben. Und dieses Geben habe ich verstanden als auch für mich selber was zurückgeben. Und Ja, das war wirklich so dieses Hallo wach, ich möchte in diesem Bereich, ich möchte genau das tun, was ich hier gerade mache. Aber ja, Abschluss nach Klasse 9, also ein Riesenweg vor mir, Ausbildung angemeldet, habe da gemerkt, ich weiß gar nicht, wie ich als Schüler bin, ich weiß gar nicht, wie ich lerne, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehe. Und habe mich dann fast schon wieder rausgezogen, weil ich es nicht geschafft habe, diese Motivation aufrechtzuerhalten, und habe mich vor die Klasse gestellt. Und da habe ich denen gesagt, das war mein Leben, boah, da will ich hinkommen. Und ich brauche eure Hilfe, und ohne eure Hilfe weiß ich, dass ich das nicht schaffen werde. Und wirklich von diesem Tag an war die Schule, die Klasse, die Lehrer, die Schulleitung, alle hinter mir. Die haben das verstanden und die haben mir geholfen, die haben mich mitgetragen. Und ich habe es tatsächlich geschafft, dann die vierte Ausbildung, die ich angefangen habe, endlich mal zu Ende zu bringen. Und somit dann halt auch die Voraussetzung geschaffen habe, jetzt kann ich in das Trainingscamp zurück als vollwertiger Mitarbeiter. Ja, und habe dann nach der Ausbildung sofort in diesem Trainingscamp angefangen zu arbeiten.
Also, ey, wow. Also wir haben ganz, ganz viele solche Dinge. Ich hau jetzt einfach mal hier eins rein. Da sind ganz, ganz viele im Chat. Nadine Klein, Respekt an dich. Du bist cool, mach weiter so. Es sind ganz, ganz viele so Sachen. Auch das, was wirklich die Leute verstehen, dass es eben eine mutmachende Geschichte ist, die du hier erzählen kannst. Trotz all dem Leid. Du hast schon den ganz, ganz wichtigen Satz gesagt, so mit diesem, dass man mal den richtigen Helfer findet. Denn es kann sein, dass man 5-mal die falschen Leute trifft, 100-mal die falschen Leute trifft. Es wäre ein Wunder, wenn der erste Therapeut oder die Therapeutin die richtigen sind.
Ist so.
Da darf man nicht aufgeben, da muss man dranbleiben und dann findet man das. Ich habe aber auch noch eine Sache, die mir aufgefallen ist, und ich weiß, wir reden da immer nicht so viel drüber, deswegen präsentiere ich euch Softgirl 881, und da ging es noch um einen Suizidversuch, und hier steht, scheiße, ich kenne das, man will nicht mehr, und ich trage meine Narben mit Scham. Und an der Stelle möchte ich was sagen, das ist meine persönliche Meinung, Narben sind nie etwas, wofür man sich schämen muss, so, Narben werden nicht mit Scham getragen, so, ich weiß, was du meinst, aber da ist kein Scham nötig.
Hm. Absolut. Und für die, die Episoden vielleicht nicht gehört haben, es gibt viele Leute, die diese Gedanken haben. Hier alleine in diesem Raum sind es alle vier, die so eine Gedanken gehabt haben. Ey, und dafür braucht man sich nicht schämen. Ganz im Gegenteil. Wichtig ist, dass wir drüber reden.
Ja, und wenn ihr gerade an dem Punkt seid, sucht euch Hilfe. Das ist vielleicht der Untertitel dieser Folge. Hilfe suchen bringt was. Und jetzt, Simon, du hast ja auch, ich meine, du hast Kallenberg durchgemacht, du hast dort gearbeitet, du bist ja trotzdem heute nicht mehr da. Du hast heute einen eigenen Jugendhilfeträger.
Und das ist aus dem Gedanken entstanden, dass ich wahrgenommen habe, in der Jugendhilfe ist hauptsächlich alles mit Methoden, alles mit Konzepten belegt. Und ich finde das sowas von falsch, diesen Ansatz, weil wir sind alles individuelle Menschen, wir haben alle unsere eigenen Bedürfnisse, und dann zu sagen, das ist unser Konzept, bitteschön, ne, da müsst ihr hinkommen, egal wo du gerade stehst, das sehe ich nicht, das fühle ich nicht. Und das war bei mir einfach nur Glück, dass es gepasst hat in diesem Camp. Und auch vielen anderen hat es eben nicht geholfen, war vielleicht sogar teilweise kontraproduktiv. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich möchte mich bewerben, wo es das gibt für mich. Und habe überall in der Region danach gesucht, Ausschau gehalten, mich teilweise beworben, habe aber immer wieder diesen Punkt nicht gefunden, dieses Individuelle. Und dann habe ich den Mut irgendwie zusammengefasst und habe gesagt, okay, dann mache ich es eben selber. Ich habe das dann aber auch ganz bewusst gemacht, dass ich den Verein Simon Butter genannt habe, ganz bewusst in dieser Kleinstadt, wo ich lebe, weil ich war das Crashkind, ich war in den Schlagzeilen. Jeder wusste, was für ein Mist auf meinem Namen ist. Und ich wollte damit aufzeigen, jeder Mensch hat eine Chance verdient oder eine dritte, eine vierte, egal. Aber man kann nicht fallen lassen, man kann nicht mit dem Finger drauf zeigen und sagen, du bist schlecht und du wirst auch immer schlecht bleiben. Und es war halt massig Gegenwehr. Es waren viele Leute, die gesagt haben, nicht der, oder auch genau der Jugendamtschef, der damals der Sacharbeiter war, den ich mit unschönen Worten kennengelernt habe und der dann mich nicht aufnehmen wollte in die Leistungsvereinbarung, weil er es eben nicht verpackt bekommen hat, dieses persönliche Ding. Ja. Ich habe dann einfach trotzdem weitergemacht. Ich habe es dann ehrenamtlich gemacht. Und die Eltern konnten ja zu mir kommen, auch wenn das Jugendamt sagt, nee. Ja, und dann eigentlich mit dem Erreichen der Ziele, mit den Jugendlichen, dass die in die Arbeit gekommen sind, dass die ihren Abschluss gemacht haben, dass sie drogenfrei wurden, habe ich die Anerkennung bekommen von der Region. Und die Region hat dann irgendwann angefangen, Druck zu machen, hat den Bürgermeister angeschrieben, das Jugendamt angeschrieben, wir müssen mit dem Herrn Butter zusammenarbeiten. So, dass irgendwann das Jugendamt dazu kam, dann kamen die anderen Ämter drumherum, dann kam das Innenministerium, Kurve kriegen, bisher auch mit denen zusammen. Und dann war es auf einmal okay, Simon Butter macht eine tolle Arbeit. Mhm. Na, dann war das so angekommen. Es gibt immer noch ganz viele, die es nicht verstehen, nicht akzeptieren oder die mir genau das Gegenteil wünschen. Aber die innere Stärke ist halt so groß geworden, dass ich dann die zur Tür einfach da lasse und gehe dann halt in die nächste rein, wo es offen ist oder wo ich willkommen bin, wo mein Wert gesehen wird. Und habe verstanden, dass ich eh nicht allen helfen kann, sondern gehe dann dahin, wo meine Hilfe auch geschätzt wird.
Und dass auch nicht alle dich als Helfer akzeptieren können. Es ist auch einfach so, ich kenne diesen Weg sehr gut, wie du weißt. So, ne? Mir sind sehr viele Türen vor der Nase zugeschlagen worden, bis ich heute das habe, was ich jetzt machen konnte. Ich weiß noch die Wut, wie es war, wenn mir Leute gesagt haben, so eine Schule sind wir nicht, jemand wie sie brauchen wir nicht und so weiter. Ja, und dann ist aber jetzt so der Punkt heute, ich verstehe auch ein bisschen die anderen. So, es ist so ein bisschen wie Tierheim-Mitarbeiter, die haben so viel Scheiß gesehen, dass die irgendwie nicht mehr zu jedem freundlich sind. Es ist gut, dass wir einen hohen Standard haben, bevor wir Leute an Jugendliche ranlassen. Es ist gut, dass es diese Vorsicht gibt und trotzdem ist natürlich mein Appell an die Jugendämter, an die, die bestimmen, versucht Chancen zu geben. Ich meine, es kann nicht sein, dass du jahrelang ehrenamtlich arbeiten musst. Wir sind in einem der reichsten Länder der Welt und wir haben keine Kohle für Prävention. Weder für Drogenprävention noch für Gewaltprävention. Stattdessen baut Deutschland lieber einen Jugendknast. Das liegt daran, dass Prävention, wenn sie gut gemacht wird, niemanden auffällt. Deine Arbeit, wenn die funktioniert, wird niemand davon hören. Wenn du aber scheiterst, dann heißt es, oh, die Jugendlichen und oh, hier und die sind alle so und nur noch Messer und das und das. Und das ist ein Problem. Wir müssen bereit sein, Geld zu geben, bevor etwas passiert.
Absolut. Ey, starke Worte. Stark, stark, stark. Simon, das Thema der Staffel, ich dachte, das wäre eine gute Idee. Beim Rausgehen habe ich nicht verpeilt, dass du uns ein Resümee gegeben hast, ob es wirklich eine gute Idee war, oder?
Nee, da bist du jetzt auf jeden Fall gut aufgestellt. Ich habe es noch nicht gesagt. Ja, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Also ich habe lange Zeit halt viel Schamgefühl gehabt und gedacht, dass das alles verkorkst war und nicht gut. Aber mittlerweile kann ich es auch erkennen, dass es einfach das Teil, es ist ein Teil von mir. Und ohne den Teil, der damals halt stattgefunden hat, ohne diesen Antrieb der Rebellion, wäre ich heute auch nicht in diesem Antrieb in dem Positiven so stark. Und ich habe ja diese ganzen Eigenschaften, die ich über Jahre mir antrainiert und angelernt habe, letztendlich ja nicht verloren. Ich habe sie nur umgewandelt und kann sie besser einsetzen oder weiß, das Verhalten besser zu nutzen. Von daher ist es auf der einen Seite nicht verkehrt gewesen, dass ich rebelliert habe, aber ich möchte es keinem anderen empfehlen, das so zu machen, weil der Schmerz, der war groß genug, der ist auch bis heute noch da. Die Narben sind da, mein Körper hat gelitten. Also das würde ich jetzt nicht sagen, dass das positiv war. Aber insgesamt ist es mein Leben und es gehört dazu.
Ey, wir haben so ein Glück, Leute. Es ist so ein Privileg, was wir hier machen dürfen. Weil wir haben ja alle zu kämpfen. Es ist für keinen leicht so. Und so eine Geschichte gibt mir persönlich so viel Kraft. Ich habe so Bock, jetzt wieder was zu bewegen. Kann man dich unterstützen und wie kann man dich finden? Und vielleicht auch, wie kann man dir helfen?
Also ich zeige beispielsweise Social Media, Instagram, Facebook ganz viel über die Vergangenheit auf, über die Arbeit auf, über das Hier und Heute, wie unsere Arbeit aussieht. Da einfach ganz normal Simon Butter, Jugendcoach, da findet man mich. Bei Google dasselbe, Webseite haben wir mit einem Kontaktformular. Ich gehe auf jede Nachricht ein, egal auf welchen Kanal sie kommt. Und ich biete jedem eigentlich einen schnellen Zugang oder eine schnelle Hilfestellung auf jeden Fall an, weil ich glaube, das ist auch ein sehr entscheidender Faktor, gerade bei Ämtern. Jetzt sind wir in einer akuten Krise und jetzt muss es aber noch einen Anmeldeprozess geben von über 3 Stationen und 3 Monate und wo ist der junge Mensch dann? Mhm. Ja, und genau diese Brücke versuche ich irgendwie zu schlagen, dass man schnell helfen kann. Und wenn es einfach nur das Annehmen erstmal ist oder ey, du bist jetzt nicht mehr alleine, auch wenn ich nicht sofort jedem alles geben kann. Unterstützen immer mit Spenden, das hilft uns als kleiner Verein. Beiträge zu teilen, eine Reichweite, einfach drüber reden, hilft uns. Also ich bin dafür alles offen und dankbar.
Würdest du sagen, dass du heute glücklich bist?
Ja, ja? Also ich stehe eigentlich jeden Tag mit einem guten Gefühl und einem Lächeln auf. Ich bin Papa heute. Ich darf, darf genau das Leben halt irgendwie leben, was ich damals ersehnt habe im Positiven. Mhm. Und auch einfach diese Arbeit, die Wertschätzung zu sehen, dass die Jugendlichen wachsen und dann irgendwann ihre Dankbarkeit an mich bringen. Ja. Das sind Antriebe geworden, die ich nie wieder vermissen möchte. Und es ist meine Lebensaufgabe. Ich habe Bock aufs Leben.
Das kann ich gut nachvollziehen. Das sagtest du auch in einer früheren Sequenz, dass du jetzt zwar von dir gibst, aber so viel mehr zurückbekommst. Und das irgendwie das Erfüllende auch an dem Job ist, den du niemals hättest ohne diesen schweren Weg. Simon, noch ein Lebenstraum, den du dir verwirklichen möchtest?
Also ich möchte eigentlich es schaffen, irgendwann mal eine stationäre Jugendhilfeeinrichtung die ans Leben rufen zu können. Daran habe ich auch schon fleißig gebastelt. Es ist bisher an Grundstücken, an Bauvorschriften gescheitert. Die Idee ist da, das Konzept ist da, die Umsetzung lässt noch auf sich warten und ich hoffe, dass ich das irgendwann im Leben schaffe.
Ey, jetzt haben wir endlich mal einen Vater hier am Tisch sitzen. Wir sind ja alle Crash-Kids, aber haben keine Kinder. Simon, hast du Angst davor, ich weiß jetzt nicht, wie alt dein Kind ist, aber hast du Angst davor, dass dein Kind ein Rebell werden könnte in einigen Jahren vielleicht?
Das ist der jetzt schon ein klein wenig. Der ist bald 7, der hat massig Energie und der hat auch gewisse Triebe, die ich wiedererkenne. aber ich habe keine Angst davor, nein. Also ich weiß, dass ich irgendwann nicht der richtige Coach wäre für ihn, weil ich versuche bis dahin der beste Papa zu sein, den ich für ihn sein kann und erziehe ihn offen und bin einfach nur als Leitplanke da. Ich bin am Machen mit
Leitplanke
ihm.
Leitplanke finde ich richtig gut gerade.
Ja, ich versuche halt ganz viel zu machen und zu erleben und einfach über die Zweisamkeit, über das Vertrauen, über das Schöne zu gehen mit ihm und ich hoffe, dass ihn das einfach nie in diese Situation bringt, wie ich das damals hatte, dass ich einfach die Anerkennung erkämpfen musste und das muss er nicht bringen.
Es ist ja tatsächlich der Vorteil, dass du deinen eigenen Kreislauf so deutlich siehst. Das heißt noch lange nicht, dass man ihn durchbrechen kann, aber den zu kennen, ist meiner Meinung nach vielleicht der erste Schritt, der das Durchbrechen dieses Kreislaufs möglich macht. Und du weißt, was dir gefehlt hat, du weißt, was dir angeboten wurde, du weißt, was du angenommen hast und vielleicht kann dir das ja helfen. Jetzt, weil es wird jetzt losgehen. Weil die Suche davor ist es nach drinnen mehr und jetzt wird aber diese Suche nach außen beginnen. Nach Vorbildern, nach Rollen, nach Freunden, nach alternativen Lebenswegen und so. Und ja, du weißt, worauf du gucken musst.
Aber du weißt ja auch, so wie auch in der Arbeit, ne, du musst dich ja trotzdem immer wieder von deiner Geschichte befreien. Es ist ja letztendlich auch wieder ein eigenständiger, individueller Mensch mit seinen eigenen Bedürfnissen. Ne? Und deswegen glaube ich auch, dann wäre ich irgendwann nicht der richtige Coach für ihn. Ich bin eh zu nah dran, zu emotional. Aber ich wüsste vielleicht besser, welche Hilfestellung er dann bräuchte, wenn es dann vielleicht mal in den falschen Bereich käme.
Falls er meinen dealen zu müssen...
Ich bin an der Quelle hier, ne, mit guten Coaches.
Dann reist er mit mir durchs Land.
Wie eben schon gesagt, schreibt Simon einfach an.
Auf Instagram am besten. Dann kann man am leichtesten in Austausch treten.
Genau, und von Instagram sind auch alle Kontaktdaten, Webseite, WhatsApp sogar, also das ist alles dabei.
Voll gut. Wenn ihr irgendwelche Fragen an Simon habt oder an uns, schreibt an die E-Mail-Adresse.
Die lautet wiegehabt@swr3.de. Da könnt ihr sowohl Feedback als auch Fragen als auch Kontakt an Simon herstellen. Die Redaktion wird das dann selektieren.
Mir hat mal jemand gesagt, Trauma kann man totquatschen, so zu meiner Art mit Trauma umzugehen. Also so oft drüber zu reden und das von anderen Seiten zu beleuchten und auch die Reaktionen von anderen Menschen drauf zu hören, die einem wieder Input geben, hilft einem, glaube ich, mit den Erinnerungen umzugehen, die man hochholt. Wenn man so tief reingräbt. Deswegen bleibt er dran, wirklich.
Genau, und wer jetzt zeitnah nochmal mehr Infos haben möchte, sollte die Episode vom Sucht und Ordnung Podcast hören, oder? Roman, das ist doch eine nochmal ausführlichere Variante.
Letztes Jahr, glaube ich, Simon war es, ne, haben wir aufgenommen. Da sind die Details, für die wir jetzt keine Zeit mehr hatten, auf jeden Fall mit in der Episode. Ja, wer Bock hat, gönnt euch das gern. Aber lasst euch gerne auch ein bisschen Zeit. Der Abend war intensiv. Gebt euch gerne auch die Zeit, zur Ruhe zu kommen. Ey, Simon.
Krasser Typ.
Vielen, vielen, vielen lieben Dank an dich, dass du bei uns warst, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast, dass du die Arbeit machst, die du machst. Ja, schön dich.
Ja, danke, dass ich da sein durfte. Ich habe mich sehr wohl und vertraut in der Runde gefühlt. Hat Spaß gemacht.
Denn? Packen wir es, ne?
Tschüss.
Es war schön mit euch.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Hallo, ich bin Sarah Bosetti und jeden zweiten Freitag spreche ich in meinem schönen Extra-3-Podcast mit einem Gast oder einer Gästin über alles, was in der Woche politisch wichtig war. Und wir haben den Podcast Bosettis Woche genannt, weil darin Sarah Bosetti alle zwei Wochen die Woche bespricht. Verrückt, ich weiß, diese Kreativität. Auf dem Niveau spielt sich das dann auch inhaltlich ab. Hört gerne mal rein. Jeden zweiten Freitag gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.